bin der Einzige, der sich an die Regeln hält, weil ich Projektmanagement kann.
Das ist jetzt übrigens unser Intro für die Folge, Daniel.
Halli und hallo zu Ronald Hanisch, der Projektdoktor Podcast. Ja, heute wurde ich interviewt. Also interviewt wurde ich schon länger, aber dieses Interview geht jetzt online. Also. Und zwar, wer hat mich denn da interviewt? Es war Maurice Emberger, Daniel Skutnik und Stefanie Ruderer. Normalerweise ist auch Aaron Kübler mit dabei, der war allerdings verhindert. Und ja, vielleicht werden wir das nochmal nachholen. Die Jungs und auch die Stefanie, die betreiben selbst einen Podcast, und zwar Podcast Commerce or Die Online. Und ja, die würden sich natürlich auch freuen, wenn du nicht nur hier zuhörst, sondern auch mal da vorbeischaust. Aber steigen wir gleich mal ein und ein paar Hoppalas gab es natürlich auch. Viel Spaß.
Servus beim Projektdoktor Podcast. Der Podcast für Leader der digitalen Zeit. Leader wie Projektleiter, Abteilungsleiter und Führungskräfte. Auf dem Weg zur Top-Führungskraft.
Herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast-Folge. Heute geht es rein um das Thema Projektmanagement. Und dazu haben wir einen mega spannenden Gast, den Projektdoktor Ronald Hanisch. Hallo, lieber Ronald. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, und mit dabei natürlich, ohne Stefanie geht es ja mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und
hallo.
Daniel ist dabei.
Hey.
Wir haben viel Glanz heute mit da. Ronald, ich könnte dich vorstellen, aber du kannst es immer noch am besten selbst machen. Und deswegen erzähl mal ein bisschen was über dich, erzähl mal ein bisschen auch vielleicht zu deinem Background was und dann lass uns doch einfach mal in das Thema einsteigen.
Ah, okay. Ja, vielen lieben Dank. Obwohl ich es ja selbst immer sehr viel spannender finde, wenn andere mich vorstellen. Da fahre ich dann meist Dinge, die ich so selbst gar nicht kenne oder beziehungsweise vielleicht so gar nicht beschreiben würde. Mache ich trotzdem sehr, sehr gerne. Ja, ich bin seit über 20 Jahren im Projektmanagement tätig, darf im überwiegenden Teil für die größten US- und DAX-Unternehmen. Und Kernthema ist Projektmanagement und dabei unterstütze ich eben in sehr, sehr komplexen und sehr großen, millionenschweren Projekten, übernehme da die Hauptverantwortung, koordiniere da die ganzen Teams, habe in diesen Projekten allerdings auch viele mittelständische Unternehmen. Das heißt, dabei unterstütze ich auch die mittelständischen Unternehmen, damit sie in solchen großen Projekten auch mitwirken können. Ja, und wie gesagt, das mache ich schon eine Weile habe mich jetzt seit einer Weile damit auch beschäftigt, dieses Wissen weiterzugeben, denn ich wurde zu Beginn meiner Karriere immer wieder gefragt, wie kann man das besser machen, wie funktioniert Projektmanagement wirklich richtig gut. Hatte am Anfang da nicht keine Antwort darauf, warum es bei meinen Projekten hier besser läuft als vielleicht bei manchen Kollegen. A, weil ich mich nie verglichen habe und B, weil ich auch gar nicht wusste, woran es wirklich liegt. Habe mich dann allerdings so ein wenig auch coachen lassen, beobachten lassen und siehe da, es gibt da so ein paar Elemente. Und genau diese Elemente sind jetzt so in eine Masterclass geflossen. Das ist ein Online-Videoseminar. So, und mit diesem Online-Videoseminar gehe ich jetzt auch nach außen, damit dieses Know-how auch zur Verfügung steht für Projektleiter der heutigen Zeit.
Cool. Das klingt ja super. Das klingt wirklich spannend. Aber was sind so deine Kernprojekte? Sind sie sehr IT-lastig? Sind sie sehr personallastig? Sind es oftmals komplette Umstrukturierung von Unternehmen? Wo liegt so dein Schwerpunkt?
Ja, das Interessante ist das, was ich auch schon in jungen Jahren immer wieder mit sehr hochrangigen Persönlichkeiten mich ausgetauscht habe. Ich kann mich da erinnern, da waren Leute, die haben so Milliardenprojekte wie Autobahnen koordiniert. Oder zum Beispiel von der Österreichischen Bahn oder auch von der Deutschen Bahn, ob das ganze Züge sind. Und da wurde mir immer wieder von diesen großartigen Persönlichkeiten mitgegeben, dass es ganz, ganz egal ist, was für ein Produkt dahinter steht, dass Projektmanagement immer dasselbe ist. Das war insofern für mich sehr spannend, weil bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass ich nur in meinem so angestammten Bereich, und das ist so Automotive-lastig, dass ich da nur richtig gut sein kann, wenn ich mich auch wirklich, wirklich gut auskenne in diesen Bereichen. Also ich komme hauptsächlich aus dem Automotive-Bereich. Jeder, der im Automotive-Projekt abgewickelt hat, weiß, dass die Standards schon sehr, sehr hoch sind. Das heißt, die arbeiten schon sehr so, dass unheimlich viele Vorlagen, Prozesse sind schon klar definiert, die Projektteams sind teilweise riesig. Ich kann mich erinnern, da war ich im Projekt für die Autoentwicklung, das war damals für BMW Mini, und da hatten wir ja hunderte Leute im Team. Da war da war ein ganzes Team nur mit den Terminplänen beschäftigt. Ein anderes Team war nur damit beschäftigt, die ganzen Zahlen korrekt darzustellen. Wenn man da gegenhält zu anderen Projekten, da weiß man, okay, als Projektleiter musst du den Terminplan machen, das Controlling selbst machen, die Zahlen darstellen, das Ganze zusammenfassen und präsentieren. Das ist oft dann so diese One-Man-Show. Vielleicht gibt es noch eine Person, die unterstützt. Das ist so typisch für, ich sag so mal, für normale Projekte. Aber zurück zur Frage, ich komme aus dem Automotive-Bereich, habe da ganz viele große Projekte abgewickelt. Mittlerweile ist es allerdings tatsächlich so und kann meinen Vorgängern nur recht geben, dass es völlig egal ist, ob das eine Brotbackmaschine ist, ob das ein Brötchen ist, das dann hinten rausfällt, oder ob das Gas ist oder ob das ein Produkt, eine Organisationsentwicklung ist. Projektmanagement ist, wenn man es so will, insofern sehr einfach, weil es gibt ja nur drei Schritte. Es ist planen, umsetzen und beenden. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder. Allerdings, jeder Projektleiter weiß auch, im Detail steckt der Hund begraben. Und damit fängt auch schon die Komplexität an. Aber es ist tatsächlich so, dass ich keine ausgewiesene Spezialität mehr habe, sondern völlig unabhängig von Branche, Produkt und auch Unternehmensstruktur Projekte in verschiedenster Größenordnung umgesetzt.
Danke, Ronald, das war jetzt schon sehr interessant. Ich würde ganz gerne mal auf dein Buch zu sprechen kommen, das du wirklich geschrieben hast. Und zwar, der Titel hat mich so fasziniert. Das Ende des Projektmanagements. Gehen wir wirklich auf das Ende zu oder müssen wir neu denken? Oder ja, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, das Ende des Projektmanagements ist tatsächlich da. Ich habe hier nicht nur die ganze Branche auf den Kopf gestellt, sondern musste mir auch die Frage gefallen lassen, ob ich mich jetzt selbst wegrationalisiere. Weil wenn man kein Projektmanagement benötigt oder mehr hat, dann benötigt man auch keine Projektleiter mehr. Also auch mich als externen Berater und Projektleiter, ja, wäre es dann ja hinfällig. Ganz ehrlich, und wer das Buch gelesen hat, weiß, die Wahrheit steckt hier auch wieder im Detail. Es müsste korrekterweise heißen, das Ende des bekannten Projektmanagements. Mhm. Das wäre allerdings für einen Buchtitel zu wenig provokant gewesen. Darum haben wir uns für die provokante Version entschieden. Hat funktioniert, insofern, dass es tatsächlich zur Überraschung aller ein Bestseller wurde. Und habe mich geweigert, in diesem Buch darzustellen, wie es 99% der Kollegen auch machen, wie Projekte noch schneller, noch besser und noch größer funktionieren. Das funktioniert meistens genau für dieses eine Projekt und für das nächste schon wieder nicht. Darum habe ich mir hier Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert denn Projektmanagement heute? Und da haben wir festgestellt, das Rad dreht sich mittlerweile so schnell, dass auch Projektmanagement, wie es noch vor 10, 15 Jahren funktioniert hat, heute eben nicht mehr funktioniert. Und genau das haben wir in diesem Buch abgebildet.
Ja, aber geh doch mal rein, weil ich finde, jetzt wird es gerade interessant, weil ich kenne das aus meiner Praxis, der Kunde will kein Projektmanagement haben. Warum denn eigentlich? Du bist doch die Brieftaube, ne? Um mal jetzt mal ganz krass zu unterschreiben und übertreiben. Weil wir haben immer den Punkt, Fach-Know-how gegen Projektmanagement. Also macht eigentlich der Fachberater das Projektmanagement ganz einfach mit. Ja? Und, aber das kann es ja aber auch nicht sein, weil dann bist du als Fachmann auch gleichzeitig der Projektleiter. Ich hätte mal gerne für unsere Zuschauer, beschreib mal aus deinem Punkt, was ist das Wichtigste eigentlich und was macht so ein Projektmanager aus? In kleinen wie auch in großen Projekten. In kleinen meine ich damit in einem 5.000-Euro-Projekt, ja, Relaunch an der kleinen Landingpage, bis zu, ja, ich will jetzt nicht BER sagen, ja, aber.
das war ja ein Misserfolg, ganz auf Bitte.
Bis zu einem größeren Projekt, das du jetzt betreust. Und noch eins, nimm dabei noch eins mit, dass die Fachlichkeit, also das Tiefenwissen über ein Produkt nicht so wichtig ist, sondern wahrscheinlich eher, wie die Abläufe funktionieren. Und jetzt klappe frei für dich, Ronald.
Ja, Daniel, dieses Thema ist tatsächlich gelebte Praxis, auch wie ich es erlebe, dass halt immer wieder ja, der Fachexperte oder der Beste aus dieser Branche wird auch tatsächlich dann gleichzeitig der Projektleiter. Allerdings ist es so, dass wenn es der Experte zum bestimmten Thema ist, dann ist er allerdings nicht Experte für Projektmanagement. Und das erlebe ich ganz oft, dass eben genau diese Projektmanagement-Skills dann fehlen, um zum Beispiel die Koordination zu übernehmen, das Controlling zu übernehmen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, einen Projektstart auch ins letzte Detail zu planen. Es fehlen dann auch die sogenannten Checklisten, die in einem Projekthandbuch ja vorliegen. Also all solche Themen, die ein typischer Profi im Projektmanagement macht, machen dann meistens die Fachexperten eben nicht. Allerdings ist es immer noch Usus, dass es eben ein Mitarbeiter einfach mitmacht. Und auch da gibt es mittlerweile schon Erkenntnisse, weil auch ich immer wieder gefragt worden bin, genau wie deine Frage, Daniel, naja, für was brauchen wir denn einen Projektleiter? Wir haben doch einen Mitarbeiter, der kann das ja mitmachen. Die Erfahrung zeigt, und das ist so ein Durchschnitt über sämtliche Projekte, dass das Budget und auch der Ressourceneinsatz um 25% optimiert werden kann, wenn ein Projektleiter, ein professioneller Projektleiter eingesetzt wird. Das heißt, auf der einen Seite kostet er zwar mehr Geld, gar keine Frage. Allerdings, und da muss man vielleicht auch manche Projekte in Schutz nehmen, ab einer gewissen Budgetgrenze macht ein Projektleiter auch definitiv Sinn. Und da sind wir jetzt auch schon, du hast jetzt vorher etwas genannt, und zwar so ein 5.000-Euro-Projekt für einen Relaunch einer Webseite. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Projekt in dieser Art ist, weil ich würde das eher unter die Kategorie Aufgabe jetzt stecken, weil einfach die Komplexität dann nicht so dermaßen groß ist, dass man hier, keine Ahnung, 5, 6, 7, 10 Leute koordinieren muss. Dass das Ganze vielleicht ein Jahr dauert, dass die Komplexität eben, wie gesagt, eine bestimmte Größe überschreitet. Also muss man natürlich überlegen, okay, wann macht es wirklich Sinn, hier Projektleiter einzusetzen, der sich ausschließlich auf die Projektleitung konzentriert, und wann macht es Sinn, dass man einer Fachperson diese Aufgabe überlässt. Also es ist so eine Gratwanderung. Ab einer bestimmten Budgetgröße rechnet sich der Projektleiter immer. Und ich würde sogar behaupten, bei einem Projekt, das jetzt rund ein halbes Jahr dauert und vielleicht so über 50.000 Euro Budget beinhaltet, ab da macht es schon tatsächlich Sinn, einen Projektleiter einzusetzen, der sich hauptsächlich darauf konzentriert. Für kleinere Projekte, da gäbe es ja immer noch die Option, dass man sagt, okay, wir holen uns einen Projektleiter, der muss allerdings nicht zu 100% dafür abgestellt werden, sondern der kommt punktuell, einmal die Woche, einmal alle 14 Tage, wie auch immer, auch diese Möglichkeit gibt. Und das wäre auch meine Empfehlung, auch hier bei so einem kleineren Projekten auch einen Projektprofi einzusetzen.
Jetzt hast du verschiedene Komplexitätsgrade angesprochen. Jetzt, wenn es jetzt ein halbes Jahr geht und über 50.000, wird sich lohnen. Jetzt hast du kleine Projekte und du sagst, die sind ja aber oftmals zeitkritisch. Das heißt, einen Tag ein Projektmanager dann drin, nach 2 Wochen ist das Projekt ja schon durch, so auf die Art. Ne? Mich würde interessieren, Wäre es dann wirklich so ein Punkt zu sagen, hey, so ein Projektmanager, der macht dann Sinn, wenn er dann viele, viele solche kleine Projekte dann, sagen wir mal, man hat einen Großkunde und der hat für 50.000 Euro im Jahr 30 Projekte. Macht es dann Sinn, da einen Projektleiter draufzusetzen? Und wo ist die Abgrenzung zwischen der Projektleiter und der eigentliche Kundenberater, der proaktiv dann auch noch versucht, in den Kunden reinzuverkaufen und den Kunden aufzubohren, damit es sich lohnt?
Ja, gutes Thema. Und zwar, da haben wir schon wieder die Komplexität. Wenn das 30 Projekte sind, dann ist es ja schon eine gewisse Komplexität, das Ganze so zu koordinieren, wahrscheinlich auch noch mit einem kleinen Team, damit man weiß, okay, welche Ressourcen sind denn wann überhaupt an welchen Aufgaben dran oder an welchen Aufträgen. So, und da macht es schon Sinn, dass sich jemand hinsetzt und sich mal überlegt, okay, wie können wir denn das umsetzen, was der Vertrieb da verkauft? So, mit dieser Ressourcenplanung kann man dann auch eine konkrete Aussage dazu machen, reichen denn die internen Ressourcen überhaupt oder benötigen wir jetzt in 2, 3, 5 Monaten noch zusätzliches Personal? Und da sind wir an dem Punkt angelangt, wo es sich wieder rechnet, jemanden hinzusetzen, der diese Projekte übergeordnet koordiniert. Ja, absolut richtig.
Na cool. Super. Ronald, ich habe jetzt noch die Frage. Du hast vorhin gesagt, eigentlich kann jeder Projektmanagement, aber nicht jeder hat die Skills dazu, weil er sie nicht gelernt hat. Also erstmal die Frage, ist das Projektmanagement, ist das ein angeborener Skill? Habe ich da gewisse Voraussetzungen, die ich mitbringe? Oder ist das was, was wirklich jeder im Nachgang erlernen kann? Und wenn ich es erlernen kann, wo hole ich mir das Wissen? Mit wem spreche ich? Welche Fachliteratur kann ich lesen? Du sagst es. Eigentlich sagst du ja, die alte Fachliteratur gilt nicht mehr, weil wir ja einen dauerhaften Wechsel haben und einen Wandler auch im Projektmanagement haben. Also wie renne ich da hinterher, wenn ich ja bei Null starte und mich auch nicht auf alte Literatur konzentrieren kann?
Mhm. Also die kurze Antwort ist nein, nein, ja, nein, ja, ja.
Und ich schreibe mit.
Also, die Frage war, ist es angeboren? Nee, das ist nichts Angeborenes. Ich glaube, wenn jemand schon Organisationstalent mitbringt, ist es schon sehr hilfreich. Wenn jemand sehr gut mit Menschen kann, ist es auch sehr hilfreich. Und ja, es lässt sich im Nachhinein alles lernen. Mhm. Dennoch ist es so, dass du schon dafür brennen musst. Also es gilt ja auch für jeden Job. Ich sehe so viele Leute, die meinen, die müssen zum Beispiel Vertrieb machen, können aber und möchten gar nicht mit Leuten reden. Dann sind sie da falsch. Mhm. Ich hatte mal einen Abteilungsleiter, der wollte nicht führen, der wollte nur mit Zahlen arbeiten. Ja, der war viel besser in der Controlling-Abteilung aufgehoben. Und so gilt es eben auch für das Projektmanagement. Man muss dafür schon brennen. Und die Skills, die dafür notwendig sind, ja, einige davon habe ich schon genannt. Du brauchst Organisationstalent. Du musst kommunizieren können. Du musst mit Leuten arbeiten mögen. Und mit Leuten arbeiten zu arbeiten heißt, sei für die Leute da. Also als Projektleiter bin ich der größte Diener meines Teams und nicht derjenige, der von oben herab vermittelt, was zu tun ist. Also solche Dinge lassen sich lernen. Und vielleicht noch abschließend, im Prinzip Projektmanagement ist insofern sehr einfach, weil es ist ja vorgegeben, was zu tun ist. Ja. Was muss man als erstes machen, was ist als nächstes zu machen? Diese Abläufe, die gibt es als Checkliste und ich komme da vielleicht nochmal auf die Projektmanagement Masterclass zurück. Das ist Copy and Paste, die Vorlagen, die da hinterlegt sind, zu übernehmen. Und schon funktioniert jedes Projekt tatsächlich.
Jetzt hast du ja was angesprochen. Du bist als Projektmanagementleiter eher der Diener. Ich bin immer ein bisschen auch davon ausgegangen, in deiner Position bist du eigentlich eher der führt. Also ist eine deiner Hauptaufgaben ja auch die Führung von dem Personal, das du zur Verfügung gestellt bekommst als Projektleiter. Aber jetzt sagst du ja, du bist eher der Diener. Aber meinst du das jetzt im übertragenen Sinne, dass du führst, aber ich sage jetzt mal, sehr unterstützend aktiv bist oder wie muss ich mir das bei so einem Projektleiter dann auch vorstellen, in so einem großen Team? Hast du Weisungsbefugnis oder wie sieht es da einfach von der Führung, vom Führungsstil auch aus?
Ja, Du hast schon recht. Also du bist ja der Diener deines eigenen Projektteams, aber gleichzeitig musst du natürlich die Führung übernehmen. Also du bist, ein Projektleiter ist eine temporäre Führungskraft. Das heißt, du bist dafür zuständig und auch dafür verantwortlich, letztverantwortlich, dass das Projekt auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen wird. Das heißt, du musst die Entscheidungen treffen, du musst die Verantwortung dazu übernehmen, du musst den Leuten klipp und klar sagen, wann was zu tun ist, wann wo was passiert. All diese Aufgaben sind natürlich die Hauptaufgaben eines Projektleiters. Das heißt, du hast hier die Verantwortung und die Führung des Teams.
Okay. Jetzt kommt eine Frage, die man ganz oft hört, weil es kommt ja immer dieses ständige agiles Führen, ja. Und ganz oft ist beim Thema agilen Führen heißt, ja, wir haben ja kein Enddatum mehr, weil wir gehen ja iterativ vor, dann schauen wir mal, was kommt. Und dann frage ich so nach, weißt du, als Kunde, interner Kunde, wann kriege ich denn was zu sehen und wann könnte es denn fertig sein? Und dann heißt ja, fertig? Nee, es gibt kein, wir sind ja agil, wir müssen mal schauen, wie wir da landen. Dann sage ich, ja, das ist cool. Aber geht nicht. Ich kann mit meinem Kunden sagen, wir schauen mal, wo wir landen und wann wir dort landen. Da muss irgendwann sein Produkt an den Markt kriegen. Und da kann man nicht sagen, oh, wir sind agil. Ein paar Worte da dafür würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass es oftmals als so Schild der Unverbindlichkeit benutzt wird, so intern, ne? Dieses agile Projektmanagement. Aber es kann es ja auch nicht sein. Eigentlich soll es ja schneller zu vielleicht anderen Erfolgen führen, aber zu Erfolgen. Ja.
Ja. Ja, vielleicht zwei Themen dazu. Und zwar das Thema, agil zu sein, ist irgendwo so ein Modewort. Und ich weiß nicht, wie euch es geht. Ihr habt ja selbst Erfahrungen in Projekten. Aber ganz ehrlich, ich habe noch kein Projekt genau so beendet, wie ich es ursprünglich geplant habe. Also könnte man meinen, dass vielleicht die Pläne gar nicht notwendig sind. Genau das, was du jetzt angesprochen hast, Daniel. Allerdings ohne Planung kein Projekt. Das heißt, ich muss schon wissen, wohin geht denn die Reise. Aber am Weg dorthin muss ich ja permanent agil sein. Das heißt, das ist jetzt vielleicht als Modewort, wird das jetzt ein wenig überstrapaziert aus meiner Sicht, weil jedes Projekt ist agil. In jedem Projekt müssen wir beweglich bleiben. In jedem Projekt gibt es Veränderungen. Das heißt, ich muss permanent daran arbeiten, im Prinzip wie in einem Kampfflugzeug, das ohne permanente Korrektur auch abstürzen würde. So sehe ich auch Projekte. Es benötigt permanent irgendwo eine Feinkorrektur, damit wir hier ans Ziel kommen. Das andere Thema ist allerdings, wo das Thema Agilität und vor allem mit dieser Verbindlichkeit, was das Endziel angeht, insofern einverstanden, wenn es zum Beispiel um Erfindungen geht oder Produktentwicklungen, wenn man gar nicht weiß, wohin da die Reise geht. Ich hatte zum Beispiel selbst mal einen Auftrag, der lautete, erfinden Sie etwas, das die Haare an den Beinen entfernt, das es so am Markt noch nicht gibt. Mhm. Und es darf nichts Mechanisches sein. Dann gehen wir, okay, wenn es das noch nicht gibt, wie soll ich dann wissen, bis wann ich das erfunden habe? Und da konnten wir, es gab dann zwar irgendwo ein konkretes Ziel, dass man sagte, okay, bis dorthin müsst ihr was vorstellen, aber wir wussten nicht ab einem gewissen Zeitpunkt, wie könnte es da überhaupt weitergehen, weil wir gar nicht wussten, was wir hier planen sollen. Wenn man ein Auto plant, da weiß man, ja klar, da wird man irgendwann mal dass die Karosserie benötigen, da wird man eine Menge Schrauben, den Sitz, Motor und so weiter benötigen. Da weiß man schon, wo die Reise hingeht. So, und da war es tatsächlich so, dass wir nicht langfristig planen konnten, sondern wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir dann da angelangt sind, haben wir rollierend die Planung neu gemacht für die nächsten paar Wochen. Also da ist das Thema Agilität nochmal anders definiert, als wie in dem klassischen Projekt. Ja,
ja, ich glaube, weil, also noch eine Frage dazu, weil ich glaube, wenn der Scope ganz klar ist, es muss ein Kundenportal stehen mit XYZ-Anforderungen, dann ist es ja schon, der Rahmen steht. Also es ist nur, wie man sich dahin hinbewegt. Und wenn man dann natürlich sagt, ja, wir wissen aber noch gar nicht, was die Inhalte sind und da müssen wir mal gucken und ich weiß nicht, wann wir dann da landen, da kann ich das halt schlecht akzeptieren. Bei dem, was du gesagt hast, Sehe ich voll und ganz so, aber dann bei einem ganz klar abgesteckten Rahmen, wir sagen, hey, wir machen ein Portal, da muss ein Login drin sein, da müssen so und solche Daten drin sein, eine Produktverschlüsselung drin sein. Und dann sagen, ja, wir schauen mal, wann wir das schaffen. Das ist für mich eher so, ich baue mir gerade eine riesige Komfortzone auf, ohne Druck, und dann sag das bitte mal deinem Kunden, weil wir ja iterativ sind.
Ja. Ja, da bin ich bei dir, Daniel. Das geht überhaupt nicht. Also es gibt ein Projekt, das hat ein Ziel, und dieses Ziel ist es ist ja messbar auch, ne? Es ist ja ein messbares Ziel. Wo will ich hin? Also es ist ja auch bekannt, was benötigt wird. Ja, und ich muss nicht noch irgendwas erfinden.
Hinter jedem Projekt stehen ja Menschen. Und eine Frage, die mich gerade brennend interessiert, bekommst du die Teams sozusagen fertig vorgeliefert, oder hast du auch Einfluss auf die Teamaufstellung? Weil du hast vorhin gerade gesagt, der Abteilungsleiter war im Controlling besser aufgehoben. Also hast du da Einfluss drauf, dass du sagst, ja, der ist jetzt da gerade nicht so passend auf der Position, oder da man auch sagt, ja, das Projekt schaffen wir mit diesem Team jetzt nicht bis zur Deadline, können wir nicht noch 10 Leute mit reinnehmen?
Also ich kann mich jetzt nur insofern wiederholen, ich als Projektleiter bin ja hauptverantwortlich dafür, dass wir die Ziele erreichen. Und wenn ich ein Team zur Verfügung gestellt bekomme, das mit dem ich das Ziel nicht erreichen kann, dann ist das meine Entscheidung natürlich, hier Veränderungen vorzunehmen. Das ist im Prinzip wie wenn ich jetzt auf ein Boot gehe und es ist niemand da, der rudern kann, der das Segel bedienen kann, niemand, der das Deck schrubben kann, sondern alles, keine Ahnung, überspitzt gesagt, vielleicht ja, ich möchte hier keine Branche irgendwo in Verruf bringen. Deswegen lasse ich das hier lieber mit Beispielen. Nee, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich muss natürlich schon entsprechend der Qualifikationen und der Qualitäten meine Teammitglieder um mich herauf aufbauen. Und da hole ich mir natürlich die besten Leute, die es gibt. Ob das Leute sind, die es im Unternehmen gibt, oder ob es externe Leute sind. Da kommt wieder ein wenig das Projekt Marketing zur Sprache, dass ich mein Projekt nach außen hin so darstelle als wundervolle Reise, damit ich hier Mitreisende gewinne, die richtig Bock haben, drauf diese Ziele auch zu erreichen. Und wenn ich merke, da spielt jemand nicht mit, dann wird er über Bord geworfen. Und da wird dann natürlich nach Ersatz gesucht. Also ich nehme da schon massiv Einfluss auf die Teammitglieder, ja.
Und wie kannst du denn insistieren? Du bist jetzt auf einem Projekt drauf, wir machen das mal weiter bei den Teammitgliedern. Wenn du sagst, okay, wir kriegen das so nicht hin, weil eine Fachlichkeit fehlt. Wie beurteilst du die Fachlichkeit? Weil du bist ja eigentlich fachfremd. Auf welche Analysemethoden, oder nee, Analysemethoden ist falsch, aber was für Messkriterien legst du da an, wenn du zum Beispiel sagst, dieses Team kann aus den und den Gründen das Ziel nicht erreichen?
Also als Projektleiter bin ich immer in der Situation, dass ich Fragen stelle, und es gibt keine Frage, die mir zu blöd ist, und ich kann wirklich sehr viele Fragen stellen, und die mögen im ersten Moment recht einfach zu beantworten sein oder so dieses unter Anführungszeichen ist ja eh klar Fragen, kommen dann aber ganz oft drauf, diese ist ja eh klar sind doch nicht klar. Und was mich sofort stutzig machen würde, ist, wenn jemand zu seinem Gewerk keine Aussage machen kann, wenn er keine Termine machen kann, das heißt, wenn jemand nichts sagen kann, ja, bis wann wirst du denn damit fertig? Das hört man dann ja immer wieder, ja, keine Ahnung, wie soll ich das wissen? Wenn diese Person Erfahrung in diesem Fachbereich hat, dann kann er zumindest Abschätzungen machen zum Budget, zur Qualität, zum Termin. Also das typische Projektdreieck. Mhm. Und wenn sich das wiederholt und meine simplen Fragen, die, obwohl ich ja überhaupt kein Experte in diesem Gebiet bin, wenn diese einfachen Fragen nicht beantwortet werden können, dann zweifle ich tatsächlich die Qualität an und hinterfrage natürlich, ob die notwendige Qualifikation und Qualität tatsächlich vorhanden ist. Weil ich gehe natürlich schon in die Tiefe. Ich überlasse das ja nicht einfach so meinen Teammitgliedern und sage, naja, mach das mal und schaut, wie ihr das umsetzt, sondern Allein schon im Kickoff-Workshop möchte ich ganz konkrete Informationen dazu haben, wie dieses einzelne Gewerk im Detail aussehen kann. Und da fallen dann schon auch sehr viele Fachbegriffe, manchmal auch Fachbegriffe, die ich so in meinem Leben gehört habe, aber da bin ich der Erste, der dann hier übt. Ich darf das, als Projektleiter habe ich nicht diese Fachexpertise. Da gibt es Fachexperten, ich bin auch jetzt gerade in einem Projekt, da gibt es weltweit kaum Leute, die hier Expertisen haben. Also es gibt da vielleicht weltweit 10 Leute, die man dazu findet. Ja, wieso soll ich da als Projektleiter gerade einer von diesen 10 sein? Also das wäre schon wirklich ein Riesenzufall. Und die Leute sind auch so dermaßen gefragt, dass man sie auch gar nicht an die Strippe bekommt, um hier was zu hinterfragen. Also so kläre ich das oder so beurteile ich das, ob Leute wirklich die Qualifikationen mitbringen. Und es dauert ja nicht lange, da bekommt man so ein Gefühl für Menschen. Vielleicht hilft mir da auch das Coaching, dass ich relativ rasch in einem Gespräch draufkomme, ob diese Qualifikation auch tatsächlich vorhanden ist.
Hast du ja was gesagt, Ronald, die einfachsten Fragen, meistens setzen wir viele Dinge voraus und auch der Kunde setzt viele Dinge voraus. Ich glaube, das ist ja auch eins der größten Probleme, dass viel zu viel vorausgesetzt wird und gar nicht hinterfragt wird, gerade in vielen Projekten. Das stelle ich auch immer wieder fest. Dann geht man hin und sagt, ja, das war doch eigentlich klar. Ja, aber es wurde ja nie ausgesprochen und der andere hat es ganz anders verstanden. Wie gehst du damit um? Gibt es da irgendwelche Dokumentationen am Anfang? Habt ihr eine To-Do-Liste, wo ihr viele Dinge klärt? Also ich bin ja vorhin zu einer Excel-Datei erstellen, mit To-Dos, Zuständigkeiten verteilen und dann auch wirklich klar sagen, zu dem Part, das wird so und so gemacht, das macht Person X bis Datum Y. Machst du sowas auch? Gehst du auch so mit rein in die Projekte?
Ja, ja, absolut. Ich bin zwar eher ein digitaler Fan von Trello, Asana, Todoist und Co. Allerdings im Prinzip immer dasselbe. Auch in großen Konzernen wird oft eben nur in Excel-Listen oder jetzt in Google Sheets auch gearbeitet, wo alle Teammitglieder auch Zugriff darauf haben. Ja. Und die wichtigste Phase im Projekt ist tatsächlich die Startphase. Und in dieser Startphase müssen die Ziele ganz klar definiert werden. Mhm. Daniel hat das früher erwähnt, dass der ganze Umfang, ja, wenn der klar ist, dann muss man ja wissen, dann benötigt man ja nicht nochmal so ein agiles Modewort, um sich der Verpflichtung zu entziehen, die Termine zu nennen. Da bin ich völlig bei dir, Daniel. Und wenn es jetzt darum geht, dass Projekte auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden sollen, dann ist in der Startphase genau dieser Punkt eben zu klären. Die Ziele müssen geklärt werden und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass die Ziele klar sind, aber nach ein paar Mal Nachfragen sich herausstellt, die sind alles andere als klar. Deswegen mein Impuls, klärt die Ziele.
Okay. Daniel.
Ja, genau. Aber das ist richtig, was du sagst, weil ich kenne ja auch Workshops aus Markensicht raus und ich übertrage das jetzt einfach, was du gesagt hast, weil vieles bei Kommunikation, ich glaube, da muss man als Projektleiter, Projektmanager ein sehr genaues Gefühl von Menschen und Erwartungshaltung haben und wie Kommunikation funktioniert. Weil ich merke das auch ganz oft, man spricht über Begriffe, Service, keine Ahnung. Und jeder in dem Raum konnotiert aber was anderes damit, weil jeder sagt, Service ist doch klar, dann mache ich halt irgendetwas für den Kunden. Ja, aber genau dieses, dann mache ich halt irgendwas für den Kunden, dann kann ja ganz verschiedene Ausprägungen haben. Und jetzt, mich würde auch interessieren, das Projektmanagement ist ja auch die Fähigkeit, Teams zu führen, mit Teams zu kommunizieren, auf Menschen einzugehen. Wie ist denn so da dein Background? Hast du dich dann auch viel mit Persönlichkeitsmodellen, ob jetzt Disc Insights, es gibt ja ganz viele, um Verhaltensweisen zu erklären, um Teamkonstellationen zu erklären und wie bist du genau in diese Richtung gegangen, weil das einerseits, wie du gesagt hast, mit Projektmanagement, Software, das Aufbauen, mit Menschen immer zu interagieren, ist ja das eine, aber du musst ja auch ständig wechseln, du hast ständig wechselnde Teams, ständig wechselnde Menschen, ständig wechselnde Mindsets, die mitbringen. Wie gehst du daran? Jetzt einfach mal so diese Soft Skills. Welche Soft Skills muss man da noch, sollte man mitbringen und wie kann man sich die raufschaffen?
Ja, sehr, sehr spannendes Thema und unheimlich umfangreich, sehr komplex. Und ich habe mich schon seit sehr frühen Jahren immer wieder damit auseinandergesetzt, unheimlich viel Kurse dazu besucht, mich viel eingelesen. Ich habe mich damit beschäftigt, wie kann man zum Beispiel so Mikrobewegungen im Gesicht lesen, wie funktioniert Körpersprache, bis hin zu spirituellen Ausbildungen. Dazwischen war auch der NLP Master auch. Also ich habe mich aus allen Bereichen natürlich Informationen eingeholt, weil genau der Punkt der wesentliche Faktor ist, wie mit Menschen gearbeitet wird. Also das gilt für jede Führungskraft. Und wie gesagt, ein Projektleiter ist ja auch nichts anderes wie eine temporäre Führungskraft. Und vor allem das Thema Spiritualität hat mich seitdem gar nicht mehr locker gelassen, weil ich auf dieser Ebene merke, dass ich die Menschen auch auf Herzensebene erreiche. Und das ist so ein der Kernelemente, dafür, dass Menschen auch wirklich motiviert bleiben, dass sie motiviert sind, dass sie noch Freude am Tun haben, nach wie vor auch nach 3 Jahren immer noch für die Projekte brennen, ganz einfach, weil das so ein Zusammenhalt ist. Wir werden zu einem so engen Team, wir begegnen uns auf so einer respektvollen und liebevollen Ebene, dass wir gar nicht anders können, als füreinander einzustehen und füreinander da zu sein.
Du hast jetzt gerade noch mal einen schönen Punkt angesprochen. Das Team soll motiviert bleiben, aber du selbst musst natürlich auch motiviert bleiben. Also was sind da deine Treiber, die dich sozusagen selbst immer für dieses Projekt brennen lassen?
Also als Projektleiter bzw. als Führungskraft muss ich immer an erster Stelle mich selbst stellen. Wenn ich nicht an mich denke, dann wird das kein anderer tun. Und das ist eben meine Hauptaufgabe, zu schauen, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinen Leuten gut. Nachvollziehbares Beispiel, wenn ich krank bin, dann kann ich nicht zum Meeting gehen, dann kann ich niemanden motivieren, dann kann ich nicht voller Elan da sein. Also wird hier was fehlen. Das heißt, an erster Stelle muss ich auf mich achten. Und meine Energie, die hole ich mir aus der Natur. Ich gehe hier am Wörthersee mal baden. Also ich hole mir meine Auszeiten, ich arbeite natürlich an meinem Mindset, ich meditiere regelmäßig. Also ich hole da meine Energie aus meinen Kraftquellen. Und die musste ich erst suchen, die habe ich gefunden. Ich betreibe viel Sport auch, also ich achte auf die Ernährung. Es ist sehr, sehr umfassend, ja. Aber absolut richtig, Stefanie, als Führungskraft und als Projektleiter hast du die Aufgabe, zuerst auf dich selbst zu achten. Wenn es mir gut geht, dann kann ich auch anderen was Gutes tun.
Jetzt noch eine Frage, die ich spannend finde. Du hast gesagt, du hast einen Weg in der Spiritualität gefunden. Und jetzt, das ist für mich sehr spannend, weil Spiritualität ist ja oftmals, was man so aus dem Business-Kontext ja komplett eigentlich wegträgt. Da denkt man, jetzt kommt wieder so eine New Age-Tante und die erzählt mir was, wir sind alle in unserer Energie. Ich frage genau aus dem Grund, weil ich auch davon sehr viel halte. Ja? Wie definierst du deine Spiritualität, die dir geholfen hat, die Leute mit an Bord zu halten?
Also, ich gebe dir recht, Spiritualität wird so in diese Esoterik-Schiene und Hexerei und so weiter natürlich in diese Ecke oftmals gedrängt. Und ich vergleiche das mit dem Coaching so vor 15 Jahren ungefähr, als ich so die ersten Coachings für Vorstände, CEOs und so weiter gegeben habe. Da war immer so, aber sag nicht, dass ich der Coach bin, ja, sondern du bist hier der Projektleiter für so und so. Aber dass wir Coaching machen, das bleibt unter uns. Und heute ist es mit dem Thema Spiritualität so, wenn ich dann mit Vorständen, CEOs und so weiter im Coaching bin, dann merke ich, dass die Leute hochspirituell sind. Die Leute haben Verständnis dafür, dass alles miteinander verbunden ist, dass wenn ich hier meine Energie in irgendwas investiere, dann hat das sofort Auswirkungen auf mein gesamtes Umfeld. Und so definiere ich das Thema Spiritualität, dass ich dafür verantwortlich bin, wie mein gesamtes Umfeld, wie mein Projekt läuft, wie mein Team funktioniert. Das heißt, wenn ich positive Energie und viel gute Energie da reinschicke und entsende, dann wird es diese Qualität auch halten. Wenn ich permanent missgrämig wäre und schlecht gelaunt wäre, naja, dann lässt sich zur großen Überraschung wahrscheinlich genau dieses Feedback dann auch einholen, beziehungsweise die Leute selbst werden schlecht gelaunt sein. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, das ist für die meisten dann nachvollziehbar. Wenn ich gut gelaunt bin und typisches Beispiel, wenn ich andere anlächle, dann bekomme ich auch ein Lächeln zurück. Mhm. Wenn ich andere permanent nur runterziehe und anschreie, dann kann ich nicht erwarten, dass die auch freundlich zu mir sind. Und deswegen, ich möchte das ein wenig so entmystifizieren, dieses Thema Spiritualität, weil das ist das Normalste der Welt. Es umgibt uns permanent, es ist ein Energielevel, wir alle sind miteinander verbunden und auch heute. Es ist kein Zufall, dass wir genau in dieser Konstellation zu diesem Zeitpunkt uns hier zusammensetzen und genau darüber sprechen. Also das ist so mein Zugang dazu.
Da hast du eigentlich absolut recht, weil ich habe... Da hast du absolut recht, weil das ist genau, ich habe jetzt genau die letzten 2 Tage das Buch von Null zur ersten Million gelesen und zwar geht es da nicht um Geld verdienen, sondern es geht genau um diese Einstellung. Das bedeutet, wie ist meine innere Kamera ausgerichtet, ja, auf was fokussiere ich mich? Tue ich mich nur auf das Negative fokussieren, sehe ich das Gute nicht? Und das ist ja eben genau das Thema. Das bedeutet, für mich fokussiere ich mich auf positive Dinge, strahle ich diese positiven Dinge auch wieder zurück, entsende diese positiven Dinge und stecke so meine Mitarbeiter auch an und auch die Körperhaltung. Ja. Also Kopf nach oben, Brust raus, Schulter nach hinten, kann ich gar nicht sagen, dass ich deprimiert bin, aber wenn der Kopf nach unten geht und die Schulter nach vorne sinken, bin ich ja automatisch, kann ich auch nicht glücklich, kann ich lächeln dabei, das geht nicht. Ja, und das ist ja genau dieses Thema. Also es ist wirklich ja, spannend. Direkt, ja. Kann ich übrigens sehr empfehlen, das Buch, das heißt Von Null zur ersten Million von Marc Galal. Absolut. 2 Tage habe ich die 300 Seiten jetzt vernichtet.
Ja, cool. Noch eine Abschlussfrage und zwar was ganz interessant, weil ich möchte nochmal zu dem Thema Spiritualität eigentlich gar nicht, sondern auch mit Menschen, mit Energien klarkommen. Und zwar, wir haben vor, ich glaube, wenn man zurückgeht, das haben die Menschen schon immer versucht. Wir hatten mal vor 3 Jahren einen Workshop mit den Chaos-Piloten. Das ist so eine neue Denkrichtung, Business und Sinn aus Dänemark, glaube ich. Und da hatten wir einen Ableger, haben in Bern einen Ableger. Und da hat mal einer eingeladen und der hat uns was ganz Interessantes mitgebracht zur menschlichen Zusammenarbeit mit, jetzt kommt's, von den Indianern in Nordamerika. Und zwar hatten die Medizinräder gelegt nach Stimmungslagen, also nach wie die Sonne aufgeht. Ne? Da warst du im Süden, warst du der temperamentvolle, mitteilsame, während du im Norden eher der Reservierte warst, der beobachtet hat. Und die haben sich nach dem Tagesablauf und nach den Himmelsrichtungen Energietypen rausgesucht, wie Menschen funktionieren. Das Ding ist uralt schon und die haben schon in verschiedensten Auslegungen versucht, um dein perfektes Kraftlevel herzukriegen, um die Menschen, um deine Sippe damals mitzunehmen. Die haben sich, und ich fand das unfassbar, wie lange wir Menschen uns damit beschäftigen und B, unser Bild von vergangenen Generationen. Ja, man hat so den Barbar, der geht ja mit seinem Pfeil und Bogen Büffel jagen, aber dass die schon sehr, auch bei den Kelten, egal wo, dass die schon sehr ausgefeilte gesellschaftliche Themen aufgebracht haben, wie sich Menschen miteinander befassen. Ich glaube, das, was du sagst, diese Entmystifizierung von Spiritualität, es geht ja einfach nur darum, mir geht's gut und ich kann das, wenn es mir gut geht, nach außen strahlen und andere Menschen damit anstecken. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man sagt, jetzt entmystifiziere ich das in unserer Hightech, messbar, ingenieursgetriebenen Welt mal wieder und sagt, hey Leute, wir sind Menschen. Und einem Mensch geht es gut und einem Mensch geht es schlecht. Und er braucht halt andere Dinge, wie nur Zahlen, Daten, Fakten und Rationalität.
Ja, das ist absolut richtig. Aber das gab es damals schon bei den Indern. Also die Inder waren ja schon, da sind wir noch in Höhlen gekrochen, da hatten die schon eine Hochkultur und da hatten die sich auch genau damit befasst. Also das gibt es schon seit es den Menschen eigentlich gibt es genau diese Themen. Es ist nichts anderes. Aber wie du sagst, Daniel, wir sind halt mittlerweile sehr technisch orientiert. und gucken eigentlich nur noch auf Prozessoptimierung. Es muss alles nur noch schneller, weiter, höher gehen. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, super.
Cool. Die letzten Worte an unseren Gast, Maurice.
Ja, sehr gerne.
Denk dran, die goldenen drei Punkte, du Ronald, wir sagen immer die goldenen drei Punkte, Projektmanagement, was unsere Hörer, unsere Hörerinnen eigentlich jetzt mitnehmen sollten, wenn sie jetzt einfach einen besseren oder einen für sich passenderen Projektmanagement-Style aufsetzen möchten. Was würdest du, die goldenen drei Regeln, was würdest du unseren Hörern mitgeben?
Die goldenen drei Regeln, damit Projekte erfolgreich umgesetzt werden?
Ja.
Ja. Ja, ganz klar, konzentriere dich auf die Startphase. Definier ganz klar die Ziele. Ich erlebe es halt immer wieder. Ich habe das auch diesmal in diesem Podcast erwähnt und ich werde nicht müde, das permanent zu erwähnen. Die Ziele müssen klar sein. Wissen wirklich alle, was gewollt wird? Also das Erste ist so tatsächlich die Planungsphase, die Ziele zu definieren. Das Nächste, als Projektleiter übernimmt die Führung und ja, nur wer sich selbst führen kann, wird auch andere führen. Das heißt, arbeite an dir selbst. Das wäre vielleicht so der zweite Punkt, an dem jeder Projektleiter bzw. auch jeder Führungskraft arbeiten darf. Ja, und vielleicht so die dritte goldene Regel. Ja, hab Spaß dabei. Also das Leben ist so schön, so wie du hast so einen schönen Satz vorher gesagt, Daniel, mit diesem alles digital und noch schneller und so weiter. Vielen Leuten vergeht einfach die Freude am Tun und am Wirken. Und das Leben ist so schön, das Leben liebt dich, liebe das Leben.
Ach, das ist schön. Das ist ein schöner Schlusssatz.
Das ist doch ein wirklich super schöner Schlusssatz. Den würde ich genauso unterschreiben. Dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir ganz, ganz herzlichen Dank für deinen wirklich tollen Input zu sagen. Ganz, ganz lieben Dank, Ronald. Wir haben viel mitgenommen. Also ich habe heute auch wieder sehr viel mitgenommen. Es hat mich auch in einigen Bereichen wieder gestärkt, Dinge, die ich mache, wie ich sie mache. Und vielleicht auch nochmal das Spirituelle nochmal, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu hinterfragen und vielleicht ein bisschen auch mehr auszuüben. Und in diesem Sinne, folgt uns auf Spotify, Deezer, iTunes, wir sind in Google Podcast, LinkedIn, Facebook, ihr findet uns eigentlich überall. Gebt uns 5 Sterne in iTunes. Vielen Dank, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du für dich mit und wie konnte dir der Projektdoktor heute helfen? Mit welchen Aussagen konnte Ronald Hanisch dich heute überraschen und begeistern? Melde dich direkt bei ihm zurück, schreibe ihm und sende ihm dein Feedback. Besuche die Social-Media-Seiten, abonniere den YouTube-Kanal und stöbere durch seine Vorträge. Und wenn du magst, bestelle sein Buch Das Ende des Projektmanagements. Obwohl, das ist ohnehin schon ein Bestseller. Viel Erfolg in deinen Projekten, in und mit deinem Unternehmen und vor allem im Leben.